HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein heutiger Gast hier im HR3 Sonntagstalk lässt für Sie gerne schon mal das Licht an und findet, Spinner sind die wahren Gewinner. Johannes Strate, ja, Frontmann der Band Revolverheld, Fußballfan, Vater und gerade im Nachtour-Modus. So. Guten Morgen.
Guten Morgen, Mary.
Irgendwie machen wir das ja falsch rum heute, Johannes. Wir duzen uns, weil wir uns kennen, aber normalerweise ist ja immer, dass man den Musiker trifft vor der Tour. Wir machen es jetzt danach. Schön, dass es klappt.
Das stimmt, ja. Ja, ich freue mich, dass wir endlich mal die Zeit haben.
Ja, und die Stimmung so ein bisschen einzufangen nach dieser großen Arena-Tour ist ja vielleicht auch ganz spannend. Wie geht's dir denn danach?
Ach, mir geht's hervorragend. Ich bin immer noch total beseelt. Die Tour ist jetzt 2 Wochen her und wir hatten eine großartige Zeit. Also einmal durchs ganze Land und es waren wirklich ganz tolle Konzerte, sehr besondere Momente und das trägt man natürlich dann auch noch lange mit sich.
Was bleibt?
Ja, also es bleibt in der Tat ein erfülltes Herz, viel Freude, Erinnerung an schöne Momente und das ist natürlich das, warum man eben auch Musik macht.
Und war in Berlin irgendwas anders als in Frankfurt, weil der Ablauf eines Abends und eure Playlist ist dann ja identisch.
Ja, wir spielen schon immer eine sehr ähnliche Setlist, so ein bisschen variiert es immer, haben auch immer so eine Art Wunschsong im Set gehabt jetzt, wo die Leute ein bisschen entscheiden konnten, was wir spielen sollen.
Habt ihr das Publikum gefragt?
Ja,
ich war in Frankfurt nicht.
Wir haben das sozusagen vorher online verrückterweise gemacht und dann konnte man am Tag vorher noch, dann aus 40 Songs wurden 5 und von den 5 Songs konnte man am Tag vorher noch aus 2 bei der Instagram-Story in der Umfrage entscheiden, also wirklich hochaktuell. Wir haben es dann auch echt immer während der Show erst erfahren.
Gab es ein Highlight, was fast alle in allen Städten wollten?
Ja, es war schon, sagen wir mit dir chillen, ein uralter Song von uns, den wir über 10 Jahre nicht gespielt haben, der war sehr hoch im Kurs.
Mhm. Und konntest du noch einen Text?
Ja, es ist wie Fahrradfahren, war echt verrückt. Wir haben dann echt gedacht, ja, müssen wir es nochmal proben? Ja, keine Ahnung, ja klar, auf jeden Fall. Ich wollte mir den Text aufschreiben und dann waren die Jungs aber irgendwie haben schon angefangen. Und dann war es wirklich so, Augen zu und einfach machen.
Es war die größte und es war die aufwendigste Tour. Je größer und je aufwendiger etwas ist, umso anfälliger ist es ja auch. Gab es irgendetwas, was nicht funktioniert hat?
Ja, klar. Also es ist in der Tat so, wenn du mit 6 LKWs losfährst und LED-Wände, allen möglichen Quatsch da reinpackst und 50 Leute auf den Bussen sind, dann geht auch viel schief. Am Anfang hatten wir total Probleme mit unseren Vorhängen. Wir hatten ein paar Vorhänge und so Kabukis, die dann auf den Knall runterfallen und dann fällt dann mal einer nicht oder so ein Theatervorhang, der zieht dann mal nicht auf. Und sowas.
Wirst du dann nervös oder bleibst du ruhig oder magst du das, genau das, wenn sowas passiert,
etwas nicht funktioniert? Ja, ich finde das schon ganz gut. Ich finde das eigentlich schon ganz gut, wenn irgendwie auch Sachen nicht ablaufen wie jeden Abend, dann hat man auch immer so ein bisschen Themen, über die man reden kann und wenn als der Theaterfreund zum Beispiel nicht aufzog, haben wir den Song zu Ende gespielt, haben uns totgelacht und haben gesagt, okay, dann könnt ihr jetzt dafür sorgen, dass der Vorhang fällt, zählt doch mal von 10 runter, haben die gemacht und dann haben wir den einfach direkt runterfallen lassen. So. War ein witziges Happening und das ist schon in Ordnung. Ich sag mal, wenn es jetzt alle 2, 3 Songs so ist, dass irgendwas sehr schief geht, dann nervt es irgendwann auch, weil ich dann auch merke, dass die Leute unruhig werden und der Ablauf dann eben doch gestört wird. Also es ist ja schon so, dass unsere Setliste auch einen Sinn ergibt und man bestimmte Emotionen eben erzeugen will und wenn dann immer irgendeine Panne passiert, dann stört es eben.
Dann nervt es auch irgendwann.
Ja, genau. Aber ansonsten finde ich es
gut. Und da kommt ja auch so ein bisschen der kleine Perfektionist in dir durch, der dann ja auch gerne möchte, dass
naja,
es läuft.
Also wir haben jetzt 2 Jahre diese Tour vorbereitet und haben uns viel Gedanken gemacht und Sachen echt ausgefuchst. Und dann ist es natürlich irgendwie auch schade, wenn du losfährst und nichts funktioniert. Aber so war es natürlich nicht.
Sag ich doch. Der Perfektionist kommt da ein bisschen durch. Und ehrlich gesagt, lieber Johannes, wenn es dann nicht klappt irgendwas, kann man ja auch immer noch mit dir chillen. Da spielen wir jetzt einfach mal Revolverheld. Stell dir vor, du bist Popstar und musst deinen Koffer für die Tour packen, ja? Was braucht man, wenn man durchs Land reist und die Fans begeistern will? Viele von uns scheitern ja schon daran, gerade in diesen Tagen. Was packe ich denn ein für die Osterferien? Vor dieser Frage stand eben auch die Band Revolverheld. Was muss rein in den Koffer? Und Johannes Strate, Frontmann der Band, hast du, die Tour ist jetzt 2 Wochen her, denn alle Koffer schon wieder ausgepackt?
Ja klar, ich bin in der Tat so jemand, der kommt nach Hause und schmeißt sofort die dreckigen Sachen in eine Maschine. Ich will dann auch quasi am nächsten Tag frisch anfangen und nicht mich 2 Wochen noch mit den alten Sachen da rumschlagen.
Und vorher packst du alles selber oder habt ihr eine Stylistin, die dir jeden Tag dann alles hinhängt?
Nee, ich pack das schon selber. Man muss dazu sagen, meine Freundin ist Stylistin.
Ha, perfekt.
Und die hilft mir dann beim Einkaufen der Sachen. Und manchmal frage ich sie auch morgens, welches Hemd soll ich anziehen? Ja, aber ich sag mal, das ist ja in vielen Ehen so.
Genau, aber ja. Du holst es noch selbst aus dem Schrank oder legt sie es dir auch raus?
Nein, ich hole es schon noch selbst aus dem Schrank und packe meinen Koffer. Und meine Freundin zum Beispiel, die lässt auch ihren ungepackten Koffer noch 2 Wochen stehen.
Das würde mich ja total nervös machen. Mein Mann macht es auch, abgesehen davon, dass er mich manchmal auch die Koffer aus dem Auto dann immer hochschleppen lässt.
Nett von ihm.
Aber ich bin auch der, ja, ist ein ganz netter Typ. Du solltest ihn mal kennen.
Ja, gerne.
Aber ich bin auch eher der Schnellauspacker.
Ja, ich finde das gut. Also ich bin auch ein strukturierter Typ, der auch nicht jetzt, sagen wir mal, in einem Haufen Müll im Studio sitzt und dann einen Song schreibt, sondern bei mir vergammelt die Pizza nicht unterm Sofa, als ob ich noch 20 wäre und Student.
Also, wenn deine Frau die Stylistin ist, dann musst du mir was sagen zu diesen bunten Hemden.
Ja.
Ist das praktisch, weil man dann 2 Wochen lang die Flecken nicht drauf sieht oder was ist der Vorteil?
Ja, die gehen ja schon jeden Tag in die Reinigung. Müssen wir ja so unromantisch ehrlich müssen wir sein. Aber wir haben uns in der Tat ein sehr schönes Outfit zusammengestellt. 2, 3 verschiedene, sodass wir ein bisschen variieren konnten jeden Abend. Aber ich finde es schon gut, bei so einer größeren Tournee auch in den Hallen, dass es einen gewissen Stil hat. Also die Amis machen das ja immer vor. Ich sag mal, wenn Justin Timberlake mit seiner Band kommt, dann sind da 18 Leute auf der Bühne und die haben alle irgendwie ein Outfit, was zusammenpasst. Mhm. Und das gefällt mir irgendwie. Das finde ich gut. Das ist irgendwie Teil der Show.
Um als Einheit zu gelten oder was ist das? Also man kennt das ja von Restaurants, wo das Team etwas trägt. Es hat,
genau,
stärkt das
übrigens,
das Wir-Gefühl?
Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also beim Restaurants finde ich es übrigens auch total wichtig, dass Kellner gut angezogen sind. Mhm. Macht bei mir auf jeden Fall was. Finde ich super. Also bei uns ist es auch so, macht natürlich auch noch Sinn, wenn wir Gitarre spielen können.
Ja.
Aber nee, das ist das Wehgefühl auf jeden Fall, finde ich. Und es ist auch in der Tat ein Look, der dann auch auf den ganzen, also wir hatten viele Kameras dabei, viele LED-Wände, der dann einfach auch gut zu dem Content passt, den wir da haben. So viele Gedanken haben wir uns dann schon gemacht. Und natürlich auch auf allen Pressefotos, die dann im Nachhinein entstehen.
Du überlässt nichts dem Zufall.
Ich überlasse einiges dem Zufall, gerade auf so einer Tour. Aber mir macht es Spaß, auf so Sachen einfach Einfluss zu nehmen, weil es schön ist.
Jetzt waren Gastmusiker da in jeder Stadt, ja. Immer jemand anders. Joris, Johannes Oerding, Antje Schumacher natürlich bei Liebe auf Distanz, da darf sie natürlich nicht fehlen. Nach welchen Kriterien suchst du sie aus? Ob die einen Platz haben im Kalender? Hat das musikalisch eine Bedeutung?
Ja, nach Freundschaft suche ich die aus, ehrlich gesagt. Also alle die Leute, die da mit uns singen, auch bei unserem Unplugged in den letzten Jahren, sind einfach alles Freunde, mit denen wir gut befreundet sind. Und ja, die Band gibt es jetzt 16 Jahre, da haben wir natürlich viele musikalische Wegbegleiter und Bekannte.
Aber ihr könntet euch ja auch zusammen kochen, euch abends sehen und ohne Konzert.
Ja, das machen wir in der Tat auch. Also gerade in Hamburg zum Beispiel in Johannes Oerding oder Max Giesinger, wir sehen uns relativ häufig, gehen Eis essen oder kochen, so ungefähr. Da war es jetzt eben auch natürlich so ein bisschen so, die haben alle ihre eigenen Tourneen. Zum Beispiel in Berlin wäre Ray Garvey wäre unglaublich gerne gekommen, konnte aber nicht, weil er auf der Goldenen Kamera am selben Abend irgendwie einen Auftrag hatte. Und Mark Forster war selber auf Tour, so ungefähr. Johnny Oerding ist einfach so, dass er sagt, ja, ihr spielt ja in Hamburg, da bin ich natürlich dabei. Sag ich, ja, natürlich bist du dabei.
Der hat sich
so
selbst eingeladen auf die Party.
Ja, klar, aber das ist bei ihm dann andersrum auch genauso. Und Joris eben auch in Berlin. Ey, ich habe gesehen, ihr seid in Berlin, ist doch super, ich komme. Ja,
was
klar.
Ist anders, wenn man mit Freunden auf der Bühne dann steht?
Ach, das ist einfach echt ein bisschen heimeliger. Ich freue mich immer über solche Momente, gerade weil es natürlich auch eine Abwechslung am Abend ist, weil der Song dann eine andere Note kriegt und die Band spielt ihn im Zweifel auch ein bisschen anders. Und es ist einfach was ganz Schönes, zusammen Musik zu machen. Und das mit Freunden ist natürlich noch ideal.
Ihr habt ja sonst schon eine sehr, sehr strenge Routine. Also eigentlich ist das ein bisschen wie ein Schulablauf, ne? Also die LKWs wieder bestücken von den Rowdies. Ihr habt dann Proben, ihr kommt an einem neuen Ort und dann geht es ja eigentlich schon wieder Publikumseinlass, vorbereiten auf die Show, spielen und dann wieder zurück. Also man hat dann auch noch Zeit miteinander, oder?
Ja, man hat schon auch noch Zeit miteinander. Also unsere Crew hat natürlich eine ganz stramme Routine. Die müssen zu einer bestimmten Uhrzeit morgens da sein. Dann kommen die LKWs durchnummeriert rein. Da kommen die durchnummerierten Cases raus. Und jeder Handgriff muss ineinander gehen, damit die einfach auch dann bis zum Soundcheck fertig werden und andere eben sogar erst bis zur Show. Dann muss auch direkt danach abgebaut werden. Also die können jetzt nicht viel improvisieren. Bei uns ist es natürlich so, wir haben vormittags viel Freizeit. Mein erster Termin ist meistens der Soundcheck um 4, das ist recht spät.
Hast du eine Routine bis dahin? Machst du irgendwie ein Sportprogramm oder?
Dieses Mal haben wir im Hotel geschlafen und hatten einen Fahrer, der auch gleichzeitig Trainer und Physio war. Und dann
praktisch.
Hatte ich schon so eine Routine, morgens mit ihm ein bisschen ein paar leichte Sachen machen, ein bisschen Stretching und so. Also das war in der Tat total angenehm und auch vielleicht nicht den ganzen Tag in der Halle rumzuhängen. Also wir sind eigentlich jeden Tag noch rausgegangen und haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt. Kennen natürlich auch alle Städte mittlerweile gut, haben vielleicht noch Freunde, mit denen wir nochmal Mittagessen gehen irgendwo. So.
Also es gibt jetzt keine große Aufregung, dass man denkt, mein Gott, ich kann gar nichts anderes machen mehr, sondern es ist eigentlich ganz gechillt bis dann zum Soundcheck dann tatsächlich. Ne?
Ja, absolut. Also ist auch wichtig, morgens dann mal den Kopf frei zu kriegen und nicht den ganzen Tag nur an das Konzert zu denken.
Sagt Johannes Strate von Revolverheld, unser Gast heute im hr3 Sonntag Talk. Und ich bin Bärbel Schäfer. Ja, wir haben es gerade gehört beim Song So wie jetzt. Wir suchen immer nach dem Haar in der Suppe unseres Lebens. Und wenn wir es gefunden haben, wollen wir auch noch drüber reden. Das haben wir eben gehört in der neuen Single von Revolverheld. Und der Sänger der Band ist ja heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk, Johannes Strate. Wer von euch, Johannes, vier Revolverhelden, Nils, Jakob und Chris oder du, kann das denn am besten diesen Tag genießen und eben nicht immer nur das Negative sehen wollen?
Das kann jeder, glaube ich, mal ganz gut und mal eben auch natürlich überhaupt nicht, ist ja klar. Also mal versinkt man vielleicht auch im Frust und selbst mit Leid und Wut, obwohl es vielleicht auch keinen Sinn macht, ist dann eben so. Aber wir können das eigentlich gemeinschaftlich ganz gut, dass wir uns freuen über das Leben und über das, was wir haben. Und ich glaube, Chris, unser Gitarrist, der ist auf jeden Fall am besten da drin.
Genau, aber sich selbst nicht im Wege zu stehen, das ist ja auch nicht manchmal so ganz einfach, ne? Weil du gerade sagst, ihr seid zwar ungefähr alle ein Alter, aber trotzdem ist ja jeder gerade auch mal in einer anderen Lebensphase oder hat andere Themen, mit denen er sich gerade rumschlägt.
Ja klar, also ist natürlich schon so, dass wir vier auch durchaus sehr unterschiedliche Typen sind. Und jeder mal eben auch seine Zeit braucht und sein eigenes Ding macht. Das geht natürlich bei dem Job aber auch ganz gut, dass man eben auch mal seine Ruhe hat, seine eigenen Sachen macht. Man sieht sich mal ein paar Tage nicht, so ungefähr. Dann freut man sich wieder, ne? Wie in einer Beziehung, wenn du mal ein paar Tage getrennt bist. Freust dich wieder aufeinander und machst wieder gerne zusammen schöne Sachen.
Lass dich aufs Leben ein und genieß eben auch einfach tatsächlich mal einen Moment. Ist eben auch eine Aussage, die euch allen ganz wichtig ist. Das war ja auch ein bisschen so, weil der Song ja auch der Opener auf der Tour war, nochmal der Hinweis auch an die Besucher, komm, steckt eure Handys mal weg, ja, Smartphones mal drin lassen. Erlebt das Konzert tatsächlich? Wie waren denn die Reaktionen darauf?
Das machen viele auch. Also ich glaube, unser Publikum ist auch eben im Durchschnitt nicht 15, sondern eher 35. Und da ist natürlich schon dieses Smartphone-Thema ist jetzt seit 20 Jahren auf dem Tisch, so ungefähr. Und die Leute sind natürlich aber schon über den Punkt. Also die haben schon sich damit auseinandergesetzt. Die waren schon zu viel bei Instagram. Die haben das alles schon hinter sich und sind jetzt natürlich eher auch auf Entschleunigung, ein großes Modewort in den letzten Jahren. Und haben sich damit schon auseinandergesetzt. Also es ist ja dann einfach auch wieder die Mischung, die es ausmacht. Ich kann völlig verstehen, dass man mal Handy draufhält, ein Foto macht und auch mal kurz filmt. Mache ich auch. Aber den Großteil dann eben doch sich das Konzert anhört. Und so machen das die Leute, die bei uns vor der Bühne stehen, eben auch.
Wann bist du denn im Moment? Wann kannst du dich wirklich fallen lassen? Ich meine, du trägst Verantwortung, ja. Du bist der Frontman von Revolverheld. Alle anderen stützen dich ja auch mit bei dieser Aufgabe. Du bist nicht alleine. Aber trotzdem, wann sind Augenblicke, wo du dich wirklich fallen lassen kannst? Sind das eher private, sind das berufliche Momente?
Beides. Also auf der Bühne geht das schon ganz gut. Natürlich, wenn ich jetzt einen Song singe, der schon 10 Jahre alt ist, muss ich mich nicht konzentrieren, dass ich den Text richtig singe. Und auch wenn ich ihn vergesse, ist es auch egal. Also da bin ich nicht streng mit mir. Deswegen kann ich da das total genießen. Da ist es eher so, dass ich den Song singe, mir die Leute anschaue und sehe, wie die darauf reagieren. Und das berührt mich dann total. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass ich singe und dann denke so, ach, okay, wir sind schon in der zweiten Strophe, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich jetzt die erste...
Also es läuft dann parallel. Das Nachdenken parallel, über dein Publikum, genau. Und gleichzeitig...
Ja, ich freue mich über die Leute und denke dann so, ach, guck mal, jetzt nehmen die sich um Arm und sie weint so, was haben die wohl für eine Geschichte? Und die sieht so aus, als ob die sich schon länger kennen oder guck mal, die sind gerade noch frisch verliebt.
Aber dann wirkst du selber wie so ein Beobachter dabei. Ja, Habt ihr das ja kreiert.
Das stimmt und das ist natürlich genau das, auf den Punkt komme ich dann eben immer auch, dass ich denke, es ist so verrückt. Ich meine, ich habe diesen Song vor, keine Ahnung, 7 Jahren in meinem kleinen Kabuff geschrieben. Jetzt stehen wir hier vor 12.000 Menschen und die Leute reagieren so sehr darauf. Es ist so sehr mit deren Biografie dann auch verbunden, dieses Lied in dem Moment. Das ist natürlich dann wiederum für mich sehr berührend.
Und das schließt ein Band im Grunde zwischen dir und deinen Fans dann und
absolut.
Dem Publikum.
Ja.
Wenn die Zeile heißt, lass dich aufs Leben ein,
ja.
Genieße dieses Leben, sei in dem Moment, das ist ja ein bisschen das, worüber wir jetzt gesprochen haben, dann könnte ich natürlich jetzt sagen, ja klar, das geht natürlich ganz einfach, wenn man das Leben von Johannes Strate
absolut.
Lebt und
ja,
der Frontman von Revolverheld ist.
Popstar.
Geil, das Leben hätte ich auch gerne, ja. Da müssen wir gleich mal drüber reden, wie es wäre, wenn man eben nicht so ein angeblich easy, schön Comedy-Live hätte, ne? Vier Freunde machen zusammen Musik und seit Jahren werden sie Schritt für Schritt erfolgreicher. Zimmer mit Blick war eine mega erfolgreiche Tour für Revolverheld und wir können den Blick dann hinter die Kulissen auch natürlich immer wieder genießen, wenn wir mal auf das Instagram-Account der Band gehen. Aber bekanntlich ist ja nach der Tour vor dem Festival Sommer, lieber Johannes Strate, freust du dich schon auf die Festivals?
Ja, das ist einfach...
Bist schon wieder kribbelig.
Total. Bei Musiker ist das wahrscheinlich wie im Fußballer. Dann ist die Saison vorbei und der hat schon wieder Bock, im Stadion zu spielen. So kann ich total verstehen. Aber bei uns ist es eben auch so. Konzertspielen ist eben das Größte für uns Musiker. Kann ich, glaube ich, global so sagen. Deswegen freuen wir uns einfach sehr. Und Festivals im Sommer ist natürlich auch immer großartig. Bei schönem Wetter da draußen stehen die Leute, feiern ein Fest. Das hat doch viel mehr so einen Urlaubscharakter. Und deswegen fahren wir eben auch nochmal durchs ganze Land jetzt von Mai bis September.
Du kennst das doch so, schon. Warum musst du immer unterwegs sein? Langsam kannst du doch mal sagen, ich war da schon überall.
Das stimmt, aber es ist natürlich trotzdem anders. Also man kann 10-mal in München spielen und trotzdem ist jedes Mal total anders. Es ist eine andere Location. Es ist, keine Ahnung, einmal spielst du in der Olympiahalle, einmal spielst du im Olympiapark. Das ist einfach was Besonderes. Also es ist, sehen eben immer die Leute, die den Unterschied machen. Die
ja,
Reaktion,
und mal spielst du vor 100 Leuten, vor, ja. dann vor 1000, dann vor 5000 und jetzt so. Vor 15.000. Ne? Aber ja, erklär mir mal diese Lust aufs Unterwegssein, weil Schiller war vorletzte Woche bei uns zu Gast. Der hat ja noch nicht mal mehr eine Wohnung, ja. Diese Ikone der elektronischen Popmusik, der ist nur noch unterwegs. Ich glaube, der hat keinen Hund, der hat keine Zimmerpflanze, der hat überhaupt gar keine Verpflichtung. Max Giesinger hat ja auch dieses Rastlose. Was ist das, diese Lust am Unterwegssein?
Das ist wahrscheinlich dieses moderne Nomadendasein, dass man einfach Spaß daran hat, ständig Neues zu entdecken, neue Reize zu erleben, neue Menschen kennenzulernen, neue Städte kennenzulernen, neue Landstriche. Ich finde das einfach sehr spannend. Ich bin von Natur aus ein Entdecker, sehe das jetzt auch in meinem Sohn, der ist auch sehr so und habe einfach Spaß dran.
Der ist sechs,
genau. Ich bin zu Hause einfach so gut verwurzelt, dass ich entspannt unterwegs sein kann, ohne mich irgendwie da zu verlieren. Ich bin aber auch gerne zu Hause, verbringe ja auch viel Zeit zu Hause mit meiner Familie und hole die auch auf Tour echt oft dazu mittlerweile.
Also, dass du die Brücke dann schlägst zwischen beiden Welten. Aber du wirst dem auch nicht überdrüssig, weil man denkt ja, okay, jetzt habe ich das Leben im Tourbus kennengelernt und ich weiß eigentlich, wie es läuft. Es bleibt diese Neugier, weil jede Tour scheint dann ja auch für euch anders zu sein.
Absolut. Also diese Neugier ist wahrscheinlich unstillbar.
Was hast du neu entdeckt jetzt bei der Zimmer mit Blicktour? Es war größer als alle anderen. Was war wirklich eine neue Herausforderung für dich?
Ich glaube, es war in der Tat die Art der Show, wenn man jetzt aufs Konzert geht. Wir haben einfach ein so aufwendiges Ding da auf die Beine gestellt, dass es schon so war, dass der Ablauf so komplex war wie nie. Also ich kam mir wirklich das erste Mal vor wie so eine große Ami-Produktion, weil wir auch ungefähr so viel Zeug dabei hatten und auf was für Sachen man achten muss, wann irgendwie wo, auf welcher LED-Wand der Content startet, also das, was man da dann eben sieht. Und wo welche Kamera ist und auch manchmal, wo musst du lang gehen und wo darfst du dann nicht sein, weil da irgendwie gerade irgendwas explodiert oder sonst was. Das war mir alles noch relativ neu. Und dann
kannst du dich vergleichen mit so einer gemütlichen kleinen Clubtour?
Nein, bei Clubtour ist halt wirklich in der Tat Jeans und T-Shirt, jeder zieht an, worauf er Lust hat und dann spielst du 15 Songs und wenn du denkst, du willst 18 spielen, spielst du halt 18 und wenn du auf einen keinen Lust hast, so. Also das ist dann bei so einer Arena-Tour einfach auch nicht möglich, weil da sind so viele programmierte Sachen und dann nach Song 17 muss Song 18 auch kommen, sonst hat die Crew ringsrum ein Riesenproblem.
Und
so.
Die LED.
Ja, genau, das funktioniert dann alles
Content
natürlich nicht.
Stimmt dann eben auch nicht.
Genau.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, man soll sich auf den Moment einlassen. Okay, mehr Verantwortung, weil mehr Gimmicks, Gadgets, alles, was da auch auf der Bühne dann tatsächlich passiert, für das Publikum natürlich auch. Und eine große Bühne muss vielleicht auch nochmal anders bespielt werden
Absolut.
Als natürlich eine kleine. Aber wenn ihr sonst sagt, komm, genieß den Moment, tauch ein in dieses Leben, kann ich mir vorstellen, dass auch der eine oder andere sagt, ja, geht klar, wenn man das Leben von Johannes Strate führt, dann ist das natürlich nicht schwer.
Absolut. Also ich meine, es ist
kaum Alltag.
Naja, mein Alltag ist eben anderer. Aber ich glaube, es geht auch jetzt nicht darum, den Leuten zu sagen, ach, ihr habt ja alle keine Probleme, geht euch ja allen gut. Also gerade in dem Song so wie jetzt geht es ja eher darum, um meine Generation, die einfach so überausgebildet sind, 1000 Sachen machen, immer hier und da reinschnuppern und trotzdem dann noch versuchen, sich da weiterzubilden und immer irgendwie weiterzukommen. Und wenn sie dann auf ein Problem stoßen, eigentlich sofort sagen so, ah nee, also dann jetzt dann wechsle ich doch mal wieder den Job. In der Medienbranche wechselt man doch alle 2 Jahre den Job. So. Also ich habe viele so Freunde in meinem Umfeld, die eigentlich gar nicht darauf gepolt sind, auch mal mit Schwierigkeiten klarzukommen, sondern die immer dann irgendwie den schnellen Ausweg suchen.
Und das sagt jemand, der mit 14 im Schulchor abgelehnt wurde.
So, ne?
So, ja. Das ist mal hier eine Aussage, weil du weißt, du hast dich wirklich durchgebissen. Du bist die harte Tour gegangen, das muss man wirklich sagen.
Nein, man muss auch sagen, dass ich in meinem Leben natürlich wahnsinnig viel Glück gehabt habe und dass es mir sehr gut geht, das ist ja völlig klar.
Jetzt relativier das noch nicht. Wir wollen gleich über
stimmt.
dein hart, das
War
harte Leben
hart.
Von Johannes Strate reden.
Ich kam von null aus dem Ghetto Worpswede.
Ja. Schlimm, auch so Bildungsbürgertum, das Elternhaus.
Schlimm.
Du hattest es echt schwer. Okay, komm, wir spielen.
Konnte noch nicht mal rebellieren, weil meine Eltern waren schon Hippies.
Zero Mitleid, lieber Johannes. Ich meine, du bist mittlerweile einer der bekanntesten deutschen Musiker. Wie es so weit kam, das muss man jetzt ja auch mal gleich mal klären. Als Kind von 2 Hippies und dann noch im Schulchor abgelehnt. Das sind natürlich hier die knallharten Themen hier im HR3 Sonntagstalk. Sich trotzdem durchsetzen und einer der erfolgreichsten Musiker dieses Landes zu werden. Das klären wir gleich hier im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. 16 Jahre lang gibt es schon die Band, die deutschsprachige Band Revolverheld. Und wenn man sich die Popwelt Deutschlands ohne Revolverheld eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, muss man auch mal sagen, in einer Zeit, bevor es Castingshows im Fernsehen gab, musste man sich natürlich die Grundbekanntheit eigentlich ganz anders erarbeiten. Kleine Konzerte spielen, Clubtouren machen und somit immer mehr um neues Publikum ringen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer, und heute auch mit Johannes Strate, dem Sänger von Revolverheld. Johannes, bist du denn so ein richtiger Profi in Sachen Durchbeißen?
Ja, ich glaube schon. Also ich hatte natürlich auch als Kind keinerlei Kontakte in die Musikbranche und wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert und habe mir das dann eben selber angeeignet. Ich glaube, ich bin in der Tat gut darin, an einer Sache dran zu bleiben und habe einen gewissen Willen und habe von Haus aus...
Wie geht das nicht aufgeben?
Man muss, glaube ich, ganz gut da drin sein, eben mit dem Scheitern klarzukommen. Habe ich letztens noch was drüber gelesen.
Also vorne rausgeschmissen werden und hinten wieder reinkommen?
Ja, so ungefähr. Immer wieder aufstehen, ne? Einen auf die Glocke kriegen und wieder aufstehen. Das heißt, man darf sich einfach, also ich kann das für mich zumindest sagen, von Kritik nicht vom Weg abbringen lassen oder eben auch von Niederlagen. Also keine Ahnung.
Was waren denn deine Niederlagen?
Meine Niederlagen waren natürlich zum Beispiel, dass niemand diese Band buchen wollte. Also keine Plattenfirma wollte uns haben, wir haben massenhaft CDs an alle verschickt, niemand wollte uns haben, beim Booking war es schwer. Und
die 5 Leute, die im Publikum standen, das waren natürlich alles eure Freunde?
Das waren Freunde und die waren natürlich nach dem 5. Mal auch genervt und hatten keinen Bock, dann wiederzukommen. Also wir haben in der Tat vor 0 zahlenden Gästen auch gespielt. Wir haben solche Sachen erlebt und das nicht nur einmal. Also ich würde sagen, 2 Jahre waren wir unterwegs und die maximale... Da haben wir wahrscheinlich in 2 Jahren auf 40 Konzerten vor insgesamt 100 Leuten gespielt.
Aber da denkt man schon ein bisschen, hallo, eure Platte hat ja einen Sprung. Merkt ihr eigentlich nicht, dass das keiner will? Irgendwas ist dann ja doch noch da, dass man dennoch dran bleibt.
Ja, irgendwie hatten wir dieses Gefühl, diesen Glauben, dass das was Gutes ist, dass das was werden kann. Und haben einfach dann immer weiter Songs geschrieben und haben uns damals auch immer wieder neu erfunden, haben uns neue Sachen einfallen lassen, neue Fotos gemacht.
Neue Titel
ja,
für genau. Eure Band, neue Bandnamen euch ausgedacht.
Ja, das haben wir einfach immer dreimal vergeigt. 2-mal. Aber ja, ich glaube, dieses war dieses Dranbleiben, dieses da haben wir uns natürlich gegenseitig auch total gut motiviert, weil wir einfach alle 4 sehr motiviert waren und sehr dran geglaubt haben. Aber ich hatte davor...
Ist Erfolg planbar?
Ja, bis zu einem bestimmten Punkt ist natürlich Erfolg planbar. Ich sag mal, wenn du jetzt Banker bist, ist das sehr planbar. Aber in unserer Branche ist das natürlich super viel Zufall. Und gerade auch, weil es so zeitgeistig ist, zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und da haben wir damals 2004 einfach Glück gehabt, dass damals mit Wir sind Helden, Sportfreunde, Stiller so einige Bands da auf dem Weg waren und deutschsprachige Musik gerade wieder ein bisschen wiederkam.
Aber wo war genau der Moment, wo du heute sagen würdest, da hatten wir auch eben dieses eine Quäntchen Glück oder waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
Wir hatten damals eben einen Manager, der seine Fühler ausgestreckt hat. Das war gut, den kannten wir aber schon Jahre vorher. Der ist damit eben damals zu unserer auch jetzt immer noch Plattenfirma Sony gegangen. Und da saß ein A&R, das ist Artist and Repertoire heißt das, also jemand, der sich um die Musik kümmert. Der hatte 2 Jahre davor Silbermond entdeckt. Bei denen ging gerade was und dem wurde gesagt, okay, wir brauchen noch mehr deutschsprachige Bands. Ich glaube, das ist die Zukunft. Dann kriegt er uns auf den Tisch und sagt, mega, das ist die nächste Truppe. Und so ist es dann eben passiert.
Guckst du dir so einen Film an, wie zum Beispiel Bohemian Rhapsody,
ja,
hat er gerade einen Oscar gewonnen.
Ich fand's super.
Da gibt's ja auch ganz viele Momente mit den Managern, wo man sagt, okay, du kannst dich so entscheiden oder kannst auch nicht. Es hätte auch sein können, dass ihr in der Band euch dann streitet, der eine will nicht zu Sony oder was weiß ich. Es gibt ja so viele Eventualitäten und all das ist nicht passiert.
Das stimmt. Wir hatten einfach mit den Leuten, mit denen wir damals gearbeitet haben, ein gutes Gefühl. Deswegen arbeiten wir auch mit all denen noch zusammen.
Das heißt, du bist dann, lieferst auch Treue.
Absolut. Ja, ja. Wir sind eine der wenigen Bands, die eben nie die Plattenfirma gewechselt hat. Die haben sich zwar dann immer mal umbenannt, aber wir sind geblieben.
Wenn es bei euch klappt und bei anderen nicht und du sagst, es ist eben auch eine Kombination von am richtigen Ort sein, das richtige liefern, in der richtigen Konstellation da stehen, die richtigen Songs haben, klappt es ja trotzdem bei anderen, die genau das Gleiche auch haben, nicht.
Ja.
Das wundert mich immer, ne? Die haben genau das gleiche Potenzial, die sind natürlich nicht attraktiver als ihr, aber...
Natürlich nicht. nein, es scheitert dann manchmal einfach an Kleinigkeiten. Also natürlich auch oft dieses, wer war zuerst da und passt ein Song dann vielleicht gerade besser in die Zeit als ein anderer oder weiß ich was.
Merkst du heute, dass der Nachwuchs bei euch irgendwie am Stuhl schon sägt oder wer jetzt so nachkommt und nachdrängt und sagt, jetzt wollen wir den Raum haben oder ist Platz genug da für alle?
Da ist natürlich viel los und es ist auch Platz gerade für alle, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Bands wie wir, die sind einfach schon so lange dabei, da sägt keiner mehr am Stuhl. es ist eher so, dass natürlich einfach jetzt super viel Leute nachkommen. Sagen wir mal bei eher Solokünstlern, so Mark Forster, Max Giesinger, Pipapo oder eben auch Bands aller an, Mike Kantereit und so. Aber es ist natürlich toll, dass die Szene mittlerweile so groß und so divers ist. Also ich freue mich natürlich, wenn da irgendwo ein Festival ist und da sind dann auch immer 15 deutschsprachige Künstler.
Wie eine Party dann, ja, all deiner ja. Freunde. Und im Grunde hatte der Visionär von Sony ja recht, ja. Der Markt ist da, ja. Und wir lieben das ja alle im Sommer bei schönem Wetter draußen sitzen, klar. Und dann so ein Festival zu genießen dann tatsächlich, ne?
Ja, absolut.
Kann man sich entspannen und wirklich sagen, so, jetzt sind wir drin im Markt. Jetzt kann uns nichts mehr passieren.
Ja, klingt jetzt natürlich sehr marktwirtschaftlich. Aber ja, also ich kann mich natürlich mehr entspannen als vor 10 Jahren, wo ich immer noch dachte, okay, was wird aus mir und kann man das ein Leben lang machen und so. Und davon gehe ich jetzt aus. Ich kann davon meine Familie ernähren und bin entspannt und kann mich freuen über das, was wir erreicht haben. Wir haben natürlich auch wirklich 15 Jahre echt hart geackert und machen das zu bestimmten Zeiten immer noch, dass wir natürlich dann echt auch reinhauen und dann muss auch so ein Album fertig werden und im Studio sitzt du dann irgendwie über Nacht und machst und tust und spielst viele Konzerte und gibst hunderte Interviews. Aber ja, es hat sich natürlich eine andere Entspanntheit jetzt langsam eingeschlichen als noch vor 10 Jahren, klar.
Sagt Johannes Strate, der Frontman von Revolverheld. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist der Frontmann von Revolverheld. Und ich glaube, der Bandname bleibt jetzt auch, ne? Ihr habt den ja ein paar Mal geändert, Johannes.
Ja, also es wäre jetzt schon ziemlich bescheuert, wenn wir da jetzt nochmal rangehen.
Also aus marketingtechnischen Gründen würde ich das jetzt auch sagen.
Boah, da hätte ich auch keine Energie mehr zu, jetzt nochmal über sowas nachzudenken.
Liebe auf Distanz war der Song, der alle gerockt hat in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, schön. Freut mich natürlich.
Spielst du den noch gerne?
Den spiele ich in der Tat sehr gerne. Der ist für mich natürlich auch noch aktuell. Also er handelt eben von meiner eigenen Fernbeziehung, die ich früher lange Zeit hatte. 4 Jahre. Hamburg-Köln, blöde Distanz, 400 Kilometer, so 4 Stunden im Zug. Das nervt halt gewaltig. Natürlich alles nicht dramatisch.
Was können wir all denen sagen? Heute ist Sonntag, da sitzen die ja schon wieder. Das kennen wir doch selber.
Die Startlöchern wieder.
Ja, bei uns waren es 6 Jahre. Köln-Frankfurt geht, das sind ja nur 1,5-2 Stunden.
Ja.
Aber trotzdem ist man immer so ein bisschen auf dem Sprung, ne? Und nicht da und nicht richtig hier. Was können wir denen mit auf den Weg geben?
Ja, also bei mir war es so, ich kann nur empfehlen, dass man irgendwann ein gemeinsames Ziel hat. Also dass man weiß, das geht nicht für immer so. Also irgendwann werden wir irgendwo zusammen leben, wenn es uns denn ernst ist.
Gut, deine Freundin ist dann ungeplant schwanger geworden. So kann man es natürlich auch regeln.
Das war ein guter Trick, ne?
Ja.
Nee, aber in der Tat war das natürlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen zwar noch nicht in welcher Stadt, aber irgendwann werden wir zusammen wohnen.
Okay, also irgendwann muss man dann deiner Meinung nach auch mal dem Partner die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hat das Zukunft oder nicht?
Also ein gemeinsames Ziel macht dann durchaus Sinn, gerade wenn man
natürlich... Da muss man sich entscheiden.
Ja, aber das ist natürlich ein generelles Ding im Leben. Das ist schon ganz gut, wenn man das irgendwann lernt, sich zu entscheiden. Wenn man merkt, da hakt es, dann kann man ja vielleicht auch erstmal bei sich selber rangehen und gucken, okay, was ist denn mein Problem, sich zu entscheiden?
Und hast du deinen Tinder-Account noch oder hast du es dann gelöscht?
Du, damals gab es das alles gar nicht. Ich glaube, damals hat man eine Annonce in der Zeitung geschaltet, wenn man einsam war.
Oh Mann, ja gut, viele sagen ja immer...
Nee, Tinder, wirklich total skurril. Das habe ich in den letzten Jahren erst über so meine Freunde kennengelernt.
Natürlich, die Freunde, klar.
Ja, natürlich, ich habe einen heimlichen Tinder-Account.
Ja. Ja.
Nee, aber es ist total skurril. Ich Tinder gerne mal für Freunde und gucke dann da rein und schiebe dann Leute weiter oder nicht. Aber es
und
ist schon
fragst dann am nächsten Morgen im Tourbus,
pervers.
Wie war's?
Ja, so ungefähr.
Nee, also du wärst kein Typ für Tinder, höre ich jetzt hier raus.
Ich glaube nicht, nee. Ich muss Menschen persönlich kennenlernen.
Aber angenommen, du wärst wieder auf dem Markt, nur mal theoretisch.
Ja,
dann wärst du eher der Typ, der sagt, okay, wo soll man jemanden kennenlernen? Gut, du musst ja eigentlich nur beim Konzert ins Publikum gucken. Die wollen dich ja alle.
Ich hätte auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich ein Problem hätte, Leute kennenzulernen.
Ja, genau. Nee. Wer ist der einsame Typ da an der Bar? Ach, das ist Johannes, der ist wieder Single.
So, ja. Toi, 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 dass es nicht passiert.
Gut, genau. Weil wenn man auf der einen Seite sagt, Liebe auf Distanz ist anstrengend, man muss unglaublich viel koordinieren, man muss sich engagieren, damit es alles auch gelebt wird. Auf der Seite gegenüber steht natürlich der Alltag, ne? Dieser graue Alltag.
Ja.
Man sieht sich jeden Tag, man sieht sich ungeschminkt, man sieht sich in Jogginghose.
Absolut. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Es ist ja einfach auch nicht alles schlecht an der Fernbeziehung. Also dieses Aufeinanderfreuen und es hält das Ganze natürlich total frisch und man macht am Wochenende eben auch besonderere Sachen, als eben auf dem Sofa rumzuhängen, weil man natürlich denkt, wir haben jetzt irgendwie hier 48 Stunden und guck mal, Schatz, ich habe ein tolles Restaurant reserviert und hier und da und wir können nachher noch auf die Party gehen und morgen fahren wir ans Meer so ungefähr. Das ist natürlich auch schön, weil man eben viele schöne Sachen zusammen macht, klar.
Also sollte man sich, wenn man mit jemandem jetzt schon länger in einer Stadt zusammen wohnt, mal ein bisschen wieder so fühlen wie Fernbeziehung.
So, ne?
Ja.
Also das ist nämlich natürlich der Trick, sozusagen die Beziehung so zu leben, als wäre es eine Fernbeziehung. Also das ist natürlich sowieso generell der Trick, ne? Zusehen, dass man generell füreinander besonders bleibt.
Ich habe das Gefühl, wir sollten eine Beziehungsratgebersendung gemeinsam moderieren.
Fände ich eine super Idee. Sehr gern.
Ja, ich meine, wir sind natürlich jetzt noch nicht so ganz, wie wir gerade festgestellt haben, die Tinder-Experten, aber alles, was langfristig und glücklich laufen kann, dafür werden wir da.
Aber da können wir Max Giesinger mit ins Boot holen.
Wen holen wir mit rein?
Dann holen wir Max Giesinger mit ins Boot als Tinder-Experte.
Ja, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, steht die Sendung. Ne? Wir machen ja, einen Podcast demnächst.
Also Bärbel, Max und Johannes, super Sendung. Ja.
Genau. So, wir haben uns nochmal mit deinem Intellekt, das weiß man natürlich, dass du ein super smarter Musiker bist, aber nochmal reingefuchst in deine Bachelorarbeit, Eigenwahrnehmung von Popmusikern gegenüber medialer Wahrnehmung. Und da haben wir was total Verrücktes gemacht, das muss ich dir gleich vorstellen. Wir spielen erstmal ein bisschen einen Song und dann sind wir wieder da.
Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, ich weiß. Ganz ruhig atmen und dann reden wir gleich weiter.
Den Moment leben.
Ja. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist ein Mann, der die Dinge zu Ende bringt. Wenn die Tour zu Ende ist, wird der Koffer ausgepackt und die dreckige Wäsche sofort in die Maschine gestopft. Und Johannes Strate ist natürlich auch jemand, der seine Bachelorarbeit zu Ende schreibt mit dem Titel Selbst- und Fremdwahrnehmung von Popmusikern. Und Johannes, zum Thema Fremdwahrnehmung haben wir uns natürlich erstmal umgehört und die Leute gefragt hier in Hessen, was sie von dir halten.
Hi, ich bin Elli und ich finde Johannes Strate total süß.
Oh, der ist so süß. Ist der gar nicht. Wie heißt der Strate? Den finde ich jetzt gar nicht. Finden die alle toll, aber ich finde den jetzt nicht so großartig. Und das Musik, was der macht, ist jetzt auch nicht so mein Ding.
Hi, ich bin Anne und ich habe auch eine Fernbeziehung. Insofern finde ich dieses Lied Liebe auf Distanz echt total süß und muss dann immer an meinen Liebsten denken. Und es ist echt einfach, ich finde ihn echt super.
Vielleicht ist er ja auch ganz nett. Vielleicht kann man ja trotzdem mit dem mal umgehen. Um die Häuser ziehen oder sowas.
Ja, das
ist. Das ist doch Mario Basler, oder? Ja, der klingt doch genau wie Mario Basler.
Ja. Vor allen Dingen kommt im Zusammenhang mit dir immer das Wort süß.
Ja, niedlich. Ja,
magst ist doch gut. Du das?
Ach naja, damit kann ich leben, ja.
Ja, also Fremdwahrnehmung und mediale Wahrnehmung, da kann man ja mittlerweile ein bisschen mehr dran schrauben als zu Zeiten deiner Bachelorarbeit, ne? Du bist aktiv auf Instagram. Was postest du?
Ach, ich poste eine Mischung aus beruflich und privaten Sachen natürlich. Also ich meine, es ist natürlich langweilig, immer irgendwelche Plattencover zu posten. Die kann auch jeder so sehen. Deswegen ist es, glaube ich, also ich finde es selber interessant, wenn, sagen wir mal, John Mayer, Musiker aus den USA, irgendwas aus dem Studio postet oder mir irgendwas Persönliches erzählt. Und so versuche ich es auch ein bisschen zu handhaben.
Die Tour habt ihr jetzt ganz viel gepostet, hast du auch, klar.
Eben auch ein bisschen natürlich die Bilder vom Abend, das ist bei der Tour ganz klar. Die Leute gucken am nächsten Tag eben drauf.
Ist das
kann man
wichtig,
schöne
ja?
Bilder sehen. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also auch die sozialen Medien sind natürlich eben ein Promotion-Tool, was du natürlich umsonst an die Hand kriegst. Früher haben die Leute Fernsehspots geschaltet und eine Anzeige in der Zeitung und das ist natürlich alles mittlerweile hinfällig.
Aber ist es wichtig, sich hinterher auch nochmal bei den Fans zu bedanken für den schönen Abend?
Ja, das glaube ich schon. Das ist doch eine gute Kinderstube, oder? Also ja. Ich meine, wenn du mich zum Essen einlädst, rufe ich am nächsten Tag auch nochmal an und sagst, es hat mir gut gefallen.
Ich mache das auch, aber
wenn's
ich finde das ganz schön, weil ich denke, dann ist vielleicht der Moment dieser Wertschätzung irgendwie schon da, wenn das Konzert an dem Abend zu Ende geht, dann bedankst du dich ja auch bei deinen Fans.
Das stimmt.
Aber es scheint auch nochmal wichtig zu sein, am nächsten Tag da so ein bisschen nachzuliefern.
Ich finde das schön. Also gerade da bei uns die Freude dann länger noch anhält, denke ich, ist es vielleicht bei den Leuten auch so. Und dann freuen sie sich, wenn sie nochmal daran erinnert werden, nochmal ein Foto von gestern sehen. So.
Viele Prominente halten ihre Kinder raus. Du bist aber auch jemand, der mal den Sohn auch mal zeigt. Warum?
Ja, es geht. Also das Gesicht meines Sohnes kennt niemand. Der ist immer nur von hinten fotografiert. Also man kennt quasi seinen Hinterkopf und sein T-Shirt vielleicht.
Mhm. Gut, aber das ist das Kind mit den drei Nasen im Gesicht. Darüber willst du nicht reden.
Das darfst du doch nicht sagen.
Ach so, ja. Entschuldigung.
Also man würde ihn auf der Straße nicht erkennen.
Es geht eigentlich nicht mehr ohne Instagram. Es geht nicht mehr ohne Social Media.
Wahrscheinlich ist es so.
Nee, für dich ist es auch so.
Ja,
du bist also, ja schon jemand, der, also man weiß dann, dass du ein Fußballfan bist, du postest was rund um Fußball, du postest was, wenn du im Urlaub bist. Also es ist auch so eine Mischung, um dich ein bisschen kennenzulernen, um natürlich auch professionelle Sachen zu erfahren. Ohne ging es nicht.
Also ich könnte auch ohne, wenn jetzt...
Mach's wie der Grünen-Chef, löscht deine ganzen Accounts.
Ich bin ja nicht so politisch und setze mich nicht so in die Nesseln wie er, deswegen muss ich das nicht machen. Aber wenn jetzt morgen die sozialen Medien abgeschaltet werden, dann würde ich wahrscheinlich noch 2 Wochen lang auf mein Handy klicken und mich fragen, wo die App ist. Aber dann wäre es wahrscheinlich vorbei.
Wonach entscheidest du denn dann? Weil du bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Wenn du dich zu etwas bekennst, musst du eigentlich ja vorher auch genau prüfen, hat das Hand und Fuß?
Ja.
Stimmt das alles? Checkst du das?
Absolut. Wir checken das sogar sogar echt minutiös, sagen wahnsinnig viele Sachen ab, arbeiten mit vielen Firmen nicht zusammen, weil mir das eben auch total wichtig ist. Ich poste ja immer wieder auch politische Sachen. Wir sind mit dem WWF ja jetzt sehr an diesem Plastikthema dran, was ja auch Gott sei Dank einfach immer mehr aufpoppt und die Leute einfach begreifen, weil es eben auch so haptisch ist, weil es so einfach ist. Plastik gehört eben gar nicht erst produziert und wenn, dann in Müll und eben nicht in irgendeinen Ozean oder in die Natur sonst wo. Da kann man einfach wahnsinnig viel machen. Ja.
Eure Tour war jetzt plastikfrei oder habt ihr versucht, genau, weitestgehend plastikfrei?
Ja, wir haben es geschafft sogar.
Echt?
Ja, also wir haben echt Hallen, die immer mit Einwegbechern arbeiten, haben wir dazu gezwungen und am Ende mussten wir sie teilweise bezahlen. Die haben sich das dann bezahlen lassen, was ich auch absurd finde. Die haben wir quasi gezwungen, unser Mehrwegsystem zu übernehmen. Und es hat funktioniert. Es gab echt keinen einzigen Wegwerfbecher auf unserer Tour. Wir hatten einen Stand vom WWF dabei, wo die Leute sich informieren konnten. Hatten einen Trailer.
Wurde das genutzt?
Sehr. Wir haben einen Trailer-Vorlauf gehabt, wo die Leute eine Petition gegen Plastik unterschreiben konnten. Und wenn dieser Trailer lief, da sind die Leute wirklich in Scharen raus. Es haben Tausende jeden Abend diese Petition unterschrieben. Also die kriegen wir hin.
Und für euch dann im Tourbus gab es dann Coffee to go wieder aus Plastikbechern?
Ja, das wäre total lächerlich und unglaubwürdig. Nee, wir hatten mit der Roten Gourmet-Fraktion ein Catering dabei aus Hamburg, was sowieso sehr nachhaltig ist. Und jeder hatte seinen Becher, da stand der Name drauf. Wenn du den verloren hast, musstest du bezahlen.
Aha, das klingt sehr, sehr streng, aber nur so geht's. Und das finde ich eben auch erstaunlich, wenn du sagst, wir haben eine Haltung, wir haben das eingefordert und dann hättet ihr die Tour aber auch nicht in der Halle gespielt, wenn die das nicht geliefert hätten. Wärt ihr so weit gegangen oder?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, mal hart auf hart. Also wir sind Gott sei Dank nicht an den Punkt gekommen, weil natürlich die Halle und auch unser Booking auf der anderen Seite ist einfach natürlich möglich machen möchte. So, und wenn das dann seit anderthalb Jahren gebucht ist und ein halbes Jahr vorher kommt das auf den Tisch, dann kannst du echt in der Tat nur noch das Konzert absagen, weil eine andere Halle kriegst du nicht, aber es hat natürlich geklappt.
Aber stell dir vor, all die Sportveranstaltungen überall, wenn alle da konsequenter wären und dieses Bewusstsein hätten, dann würde man ja schon ganz schön viel verändern, ne?
In den Stadien ist es teilweise echt noch so in den Arenen, also Hamburg, Barclaycard Arena, Einwegbecher. Ich meine, Wahnsinn, die haben alle zwei Tage eine Veranstaltung. Da
kriegt man richtig Wut und Gänsehaut. Irre.
Ja, da kannst, ne, wenn du auch zu Hause, kannst du auch zu Hause deinen Strohhalm weglassen oder deinen Coffee to go alle zwei Tage. Aber weißt du, ich meine, wenn dann irgendwie so eine Halle da nicht mitzieht oder solche Leute, aber das ist ja genau das. Wir müssen die Industrie einfach zwingen, dass sie da umdenken.
Und zu Hause hast du schon die Bambuszahnbürste?
Die habe ich in der Tat letztens mal ausprobiert, das war ziemlich schwierig, aber ich habe eine elektrische Zahnbürste mit einem Aufsatz und das ist dann natürlich noch im geringen Maße.
Du bist einfach so perfekt.
Nee, ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich fahre auch Auto und mache natürlich auch Sachen nicht richtig und natürlich bin ich auch der klassische Kandidat, der mal eine Fernreise macht.
Wo könntest du noch besser werden?
Ja, ich könnte
was
eben,
hast du dir vorgenommen?
Ich könnte sagen, dass ich alle Fernreisen lasse und nur noch mit dem Zug in Urlaub fahre. Das ist natürlich schwierig.
Kennst du ja die ganzen ostfriesischen Inseln schon aus deiner Kindheit.
Ja, absolut. Ja. Ich bin nicht Vegetarier. Da überlege ich natürlich immer noch nach wie vor. Allerdings das Fleisch, was ich esse oder Fisch, ist dann auch bio oder nachhaltig. Aber das könnte man natürlich machen. Also wenn alle Menschen Vegetarier wären, wäre das natürlich auch ein Wahnsinnsschritt.
Sagt Johannes Strate von Revolverheld. Und ich finde, du bist schon ganz schön gut auf dem Weg. Wenn man die Hallen schon zwingt, keine Einwegbecher zu benutzen, dann bist du eindeutig mein Umweltheld. Davon haben wir viele in Hessen und die Aktion hatten wir hier auch bei hr3. Wir reden gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Er ist kein klischeehafter Rockstar und er lebt seine Werte, er hat eine Haltung. Er setzt sich zum Beispiel mit der gesamten Band Revolverheld ein gegen Homophobie und gemeinsam haben sie jetzt Aktionen geplant, zusammen mit dem WWF für weniger Plastik auf der eigenen Tourzimmer. Mit Blick, aber auch mit der einen oder anderen Idee, wie wir das in unserem Alltag umsetzen können. Johannes Strate ist ein verlässlicher Typ, er zieht die Dinge durch, sein Studium oder eben auch gegen alle Widerstände. Die Idee, mit seiner Band erfolgreich durchzustarten. Johannes Strate ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Und Johannes, bitte vervollständige, kann man sich als Freund auf dich verlassen, weil?
Ja, Punkt, ehrlich gesagt, weil ich ein verlässlicher Typ bin. Und
hast du viele Freunde noch von früher, so richtig lange, alte, gute Kumpels?
Ich habe in der Tat einige Freunde von früher auch und da können wir uns gegenseitig aufeinander verlassen und Das wissen wir einfach und das ist auch so und wird auch für immer so bleiben. Aber auch meine Freunde, die ich noch nicht so lange habe, ist das einfach so. Also für mich ist einfach...
Hast du eigentlich ein Limit und sagst irgendwann mal so, mehr Zeit habe ich jetzt einfach nicht für mehr Freunde?
Absolut. Das Thema hatte ich immer wieder in den letzten
Kennst
Jahren.
Kennst du, dass man jemanden kennt und denkt, boah, ist der voll nett, aber wie soll ich das noch
machen? Wie soll ich das noch machen? Ja, klar. Kenne ich in der Tat. Also gerade wenn man natürlich auch Familie hat und Kinder, kennst du ja auch, dann ist es einfach...
Stimmt, die ist beiden Wesen, die da rumlaufen.
Schwierig. Ja, also wer sind die eigentlich nochmal? Ja.
Man kann sich auf dich verlassen als Sohn, weil...
Weil mich meine Eltern eben so erzogen haben. Also das ist natürlich dann auch ihr Verdienst. Sie haben einen verlässlichen Sohn heraufgezogen und jetzt können sie sich auch darauf verlassen, dass ich auch ihr Leben lang für sie da sein werde.
Und du bist selbst Vater eines Sohnes und als Vater bist du völlig verlässlich. In welchem Punkt?
Dass wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und dass ich einfach sehr viel für ihn da bin und mir immer alle seine Sorgen anhöre und versuche dafür eine Lösung zu finden.
Der redet ja jetzt schon und ist schon unterwegs. Der versteht vielleicht auch schon so ein bisschen deinen Humor, leichte Ironie. Ihr verbringt eben auch viel Zeit. Jetzt hast du irgendwann mal in einem Interview gesagt, hey, wenn ich das noch schaffe, bevor der eingeschult wird, wir haben jetzt April, ja, wird er diesen Sommer eingeschult oder nächstes Jahr?
Ja, der wird jetzt im August eingeschult.
Wie machst du das dann mit deiner geplanten Weltreise noch?
In der Tat fahren wir noch einen Monat in die USA. Jetzt
demnächst. Ja. Super. Also richtig Family-Zeit nach der Tour und vor den Festivals.
Ich habe in den Festivals mir einen Monat geblockt und wir fahren einen Monat USA, Ostküste, Westküste und meine Lieblingsstadt Chicago.
Oh, schön. Man kann sich auf dich verlassen als Partner an der Seite deiner Frau und der Mutter eures Sohnes, weil...
Eigentlich auch aus denselben Gründen. Also da ich halte, was ich sage und da ich eben auch für sie da bin und ich bin jemand, der gut zuhört, mit dem man sich gut auseinandersetzen kann und der im Zweifel auch mal einen ganz guten Ratschlag gibt.
Jetzt haben wir dieses ganze Interview nur geführt, weil wir beide am Ende als Werder-Fans natürlich noch mal kurz über Werder sprechen.
Endlich,
ich weiß. Kurz ausatmen. Wir sind natürlich hier im Eintrachtland und natürlich schlägt ein Teil meines Herzens, auch ein sehr großer, ich sag das jetzt auch gerne, für die Eintracht.
Ja, die machen das ja auch toll dieses
Jahr. Die machen das ja auch super und reißen die ganze Stadt mit. Ähnlich ist es an der Weser, ja. Sorry, ihr Eintracht-Fans, ihr müsst euch mal kurz auf Werder einlassen.
Es hat aber echt viele Parallelen, muss man sagen.
Welche?
Ja, das ist das, was Eintracht macht und was Werder macht. Einfach ein verlässlicher Fußball, eben ein Team, was auch kämpft und füreinander einsteht. Und,
beide hatten mal Kontakt zu Thomas Schaaf.
Beide hatten Kontakt zu Thomas, das ist wahrscheinlich das Entscheidende.
Ja. Jetzt hat die Auslosung für den DFB-Pokal stattgefunden, Werder gegen Bayern.
Ja.
Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Nee, bin ich nicht.
Was hättest du lieber gehabt, natürlich in Ordnung?
Ja, ich meine, das Schweineglück, was eben der HSV jetzt den ganzen Pokal gehabt hat, einfach immer Gegner zugelost bekommen, die man irgendwie auch schlagen kann. Also ich meine, wenn du im
Leipzig ist zu schlagen.
Nicht für den HSV, aber für Werder. Also der HSV hat keine Chance jetzt. Das ist, glaube ich, ganz klar. Die haben einfach so ein Glück gehabt und haben. Paderborn ist nicht RB Leipzig, was gespickt ist mit Nationalspielern und die einen ganz schnellen Ball spielen können. Also ich habe auch das Spiel gegen Paderborn gesehen und das war natürlich einfach viel langsamer, als auch Leipzig Fußball spielt. Also da wird sich der HSV, glaube ich, erstmalig diese Saison ganz schön umschauen. Und
angenommen, Werder kommt ins Finale, wovon wir beide jetzt ja ausgehen. Kaufst du dir dann ein Ticket fürs Finale
und jetzt,
willst nach Berlin?
Ich bin dann in Chicago, aber habe meinem Kumpel schon gesagt, der auch halb Deutscher ist und Hertha-Fan und der eine Fußballkneipe kennt, dass er der Kneipe sagen soll, dass sie morgens um 8.30 Uhr aufmachen müssen.
Ja, genau. Ja. Wie wird es denn ausgehen? Werder gegen Bayern?
Ich hoffe mal 2-2 und Verlängerung und dann sehen wir weiter.
Gut, dann aber alles gut für uns, oder?
Ja, natürlich.
So, letzte Frage. Im Tourbus, was darf da auf keinen Fall fehlen? Ist ja so ein bisschen wie ein zweites Zuhause. Die Tour ist gerade vorbei.
Das stimmt.
Und ich habe neulich gerade was im Flieger liegen lassen. Und ich stelle mir das bei euch so vor. Das ist ja einfach wie eine kleine Wohnung. Was muss immer da sein?
Oh, ich Außer bin Alkohol nicht so natürlich. Festgelegt, ehrlich gesagt. Aber es wäre schon schön, wenn oben gibt es immer so eine Lounge, wenn der Fernseher funktioniert. Weil dann gucken wir eigentlich mit der Band gemeinsam nachts immer noch irgendeinen Film. Und deswegen, wenn der nicht funktioniert, dann werden alle ungnädig.
Okay, und der Tourmanager hat das aber diesmal, glaube ich, ganz gut hingekriegt,
ja,
oder?
Ja, besser eher der Busfahrer.
Ja, ein Hoch auf alle Busfahrer, das muss man echt ja auch mal sagen.
Ja, absolut.
Lieber Johannes, du bist kein Busfahrer, du bist Frontman von Revolverheld und ich danke dir einfach für diesen schönen Sonntag.
Vielen
Hast
Dank,
du ein Sonntagsritual eigentlich? Machst du jetzt noch was? 12
ich
Uhr hab, jetzt?
Ich bin nicht so ein klassisches, ich habe nicht so ein Ritual. Also meistens ist es so, dass wir mit der Familie irgendwie auspennen, so gut es geht und ganz langsam in den Tag starten. Und dann treffen wir vielleicht noch irgendwann Leute. Also ich gehe eigentlich immer raus. Wenn das mein Wochenendritual ist, dann das.
Bist du damit jetzt entlassen? Ciao.
Jetzt gehe ich raus. Tschüss.
Tschüss. So, und ich denke, wir spielen nochmal Immer noch fühlen von Revolverheld. Danke an Johannes. Und für euch wird es alle ganz hart nächste Woche. Da ist nämlich Ostern. Wir hören uns nicht. Aber für alle, die Entzugserscheinungen haben, empfehle ich den Podcast auf hr3.de.
hr3. Die mit den Lieblingssongs.